Grüezi Mahlzeit aus dem Schwarzwald. Hört ihr die kleinen Kometen, die an uns vorbeifliegen?
Hallo, herzlich willkommen.
Herzlich willkommen.
Hier spricht Lambert Klammerer Jazz, Ihr Lieblingspodcast zum Thema gute Laune.
Gute Laune. Kleines Foreshadowing für das, was wir uns heute so vorgenommen haben.
Richtig. Denn heute...
Wir grüßen natürlich auch in den Schwarzwald, nicht nur aus dem Schwarzwald. Vom Bodensee, in den Bodensee. Und wir begrüßen natürlich, ich weiß nicht genau, wann die Folge rauskommt, aber wir beglückwünschen natürlich den neuen US-Präsidenten.
Ja.
Wer auch immer die Wahl gewonnen hat und hoffen weiterhin auf sehr gute Zusammenarbeit in Sachen Jazz, bilaterale Jazz-Beziehung nach Deutschland. Wir sind auch für die zukünftige US-Administration der Ansprechpartner für Sachen Jazz in Europa.
Ja,
in Deutschland.
Ja, würde ich auch sagen. Immer offen für Austausch auf jeden Fall. Denn auch da soll es heute drum gehen, um den Austausch, den interkontinentalen Austausch zum Thema Jazzmusik. Wir sind deep reingedived ins Topic.
Ja.
Aber zuerst einmal gibt es noch Dinge nachzutragen. Und zwar, ich war beim Jazzfest, Berliner Jazzfest. Und da dachte ich, hätte ich Manfred Eicher gesehen. Um den soll es heute gehen. Aber ich hatte nur kurz aus dem Augenwinkel. Vielleicht war er auch nicht da. Aber Manfred, falls du das hier hörst, sag doch mal Bescheid, ob du das reingezogen hast. Wir hatten nämlich geguckt, Joachim Kühn, kennst du?
Ja.
Alter Schwede, der ist 80 Jahre alt.
Ist das der mit der Klarinette oder mit dem Klavier?
Das mit dem Klavier.
Ach ja.
Der spielt so krass. Das wusste ich gar nicht, ich habe den noch nie gehört.
Mit 80.
Das ist der absolute Hammer. Eigentlich wollten wir da hin, um Sun Ra zu gucken. Sun Ra hatte danach gespielt, das Orchester, wobei das jetzt ja auch...
Ohne Sun Ra aber, oder?
Ja, der ist ja schon irgendwie tot.
Ja, ja.
Und dann gibt es jemanden, dem das halt ja vermacht wurde. Der darf aber nur noch im Raum Philadelphia spielen, weil der schon 100 ist. Und sein Arzt hat gesagt, er darf keine Interkontinentalflüge mehr machen. Aber damit können wir jetzt ja mit dem amerikanischen Präsident oder Präsidentin mal drüber reden, ob da nicht was zu machen ist. Weil wir hätten den gerne hier, denn das Konzert war leider nicht so gut.
Ach, es gibt mehrere Sun Ra Orchesters.
Nee, es ist das Sun Ra Orchester, das halt quasi aber vermacht wurde an die folgende Generation.
Ja, so ähnlich verhält es sich nämlich mit dem Glenn Miller Orchester.
Das gibt's auch immer noch, oder?
Ja, es touren in Deutschland zwei verschiedene, also nicht in Deutschland, Entschuldigung, in Europa touren zwei verschiedene Glenn Miller Orchester, die sich Europa aufgeteilt haben.
Ach, wirklich?
Wie beim Spiel Risiko.
Ja, und wo verläuft die Grenze?
Ich weiß nicht, also ich glaube Ost und West so ungefähr.
Ach ja, echt?
Aber ich glaube...
Also es gibt den Ostblock Glenn Miller?
Ja, genau, aber Ostblock Glenn Miller hat auch Italien, aber Frankreich dann wiederum nicht.
Ja, da könnte man ein Risikospiel draus machen.
Ja, also es gibt da verschiedene.
Ja, nee, also ich war nicht so begeistert davon, wobei es gab auch andere Meinungen dazu. Ich habe danach meinen Kumpel Kenny Warren aus New York City getroffen, der danach mit John Hollenbeck und Jared Cleaver zusammen abgekumpelt hat, so. Und er hat mir später erzählt, dass die halt hellauf begeistert waren und meinten, das wäre der alte Spirit gewesen und so. Es war richtig geil. Ich muss sagen, ich bin absolut Team Joachim Kühn gewesen. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein, was der da abfeuert. So absolut. Er hat auch einen leichten Udo-Swag. Der hat ganz am Ende noch eine Ansage gemacht, nachdem er wirklich ein Feuerwerk da abgefeuert hat. Geile Redewendung. Ja. Und er hat so einen leichten, Swag. Er hat irgendwie so eine Ansage gemacht mit... Ja, sind geil, super hier. Ich habe das erste Mal wie 1968 hier gespielt mit meinem Bruder Rolf und dann da war noch Dave Brubeck und Pharoah Sanders und was soll ich sagen? Also die Berliner fanden uns am besten. Und das Publikum hat gejubelt und es ist ja tatsächlich so, dass er daraufhin 1968 dann hier eingeladen wurde und unser Mann in Newport war der erste, glaube ich.
Wirklich?
Ja. Mit seinem Bruder. Interessanter Charakter, ist ja auch geflohen aus der DDR. Kurz nach Mauerbau, glaube ich, 1966 hat er rüber gemacht. Sein Bruder war schon drüben und irgendwie haben die Bonzen das nicht mitbekommen. Und er wurde eingeladen von Friedrich Gulda.
Friedrich Gulda, ja.
Ja, ja, nach Wien. Und das fand die DDR natürlich schon ganz cool, wenn da ein paar Leute von denen auch, weil er hatte so, ich glaube, so Meisterkurse hieß das. Oder das war so eine ganz gute Außenwirkung, wenn da irgendwie Leute stattfinden aus verschiedenen Genres. Ja, Friedrich Gulda dafür bekannt, dass er immer alles zusammenbringen wollte.
Ja,
hat sich selber für einen großartigen Jazzpianisten gehalten. Aber ich würde sagen, Expertise eher in der Klassik.
Ja gut, ja. Da werden wir heute vielleicht noch andere Spezies
behandeln. Da werden wir auf jeden Fall noch ein paar erwähnen, das glaube ich auch. Und genau, dann hat er halt drüber gemacht, weil es ihm in Wien, glaube ich, ganz gut gefallen hat. Dann hat er, glaube ich, in Hamburg gewohnt und so. Und hat war, glaube ich, unser erster Mann in Newport.
Mit, also solo, also mit seinem Bruder.
Mit seinem Bruder, Rolf Kühn.
Ja, aber als die Kühn Brothers, ja. Oder The Kühn Brothers?
Joachim und Rolf Kühn.
So So wie die Brecker Brothers, die deutschen Brecker Brothers. Gut. Ja, muss ich mal rein. Habe ich mich nie so richtig mit beschäftigt.
Ich auch nicht. Ich habe noch nie eine Platte von dem vorher gehört gehabt. Ich habe das erste Mal live gesehen. Ich wusste, dass er irgendwie eine Legende ist. So. Ja. Aber ich dachte, das kann nicht angehen, was der da abfeuert. Ich will auch, also mit 80 will ich auch noch so agil sein.
Ja, machen wir vielleicht auch noch mal so eine Folge, wo wir noch mal wirklich so die deutsche Jazzgeschichte aufarbeiten. Da habe ich auch einige Lücken.
Ja.
Ich sag mal United Jazz und Rock Ensemble.
Wer ist das nochmal?
Ja, alle.
Doldi?
Doldinger, ja. Eberhard Weber, Volker Kriegel und sowas. Irgendein Mangelsdorf bestimmt auch. Aber ich blicke da nicht so ganz durch, muss ich sagen. Wird von mir stiefmütterlich behandelt.
Ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Wir sind zu nah an Amerika. Aber klar, ist ja immer aktuell.
Ja, also so viel Selbstkritik. Haben wir Rückmeldung eigentlich?
Ja, und zwar hatten wir Asterix Westphal gebeten, uns bei dem Thema zur Seite zu stehen, wie wir eigentlich dazu stehen sollten, wenn unsere Musik im öffentlich-rechtlichen, aber auch im Privatfernsehen benutzt wird, ohne dass wir überhaupt gefragt werden.
Ja.
Ich habe ja etwas kritisch letztes Mal gesagt, ich weiß gar nicht, ob man sich da so sehr freuen darf, weil ich weiß, dass es im Ausland dafür einfach ganz normale Deals gibt. Also Sync-Deals, wie man so schön sagt. Und dann wird halt was ausgemacht. Während halt die Fernsehsender in Deutschland dürfen einfach unsere Musik verwenden, ohne uns zu fragen.
Ist das denn jetzt so?
Es ist so.
Okay.
Und wir werden jetzt aufgeklärt, warum das so ist.
Hallo zusammen zu einer neuen Folge von Recht unterhaltsam. Heute geht es um Synchronisationen und die Frage, warum man in Deutschland bekannte Musik in Fernsehproduktionen nutzen darf. Der Schlüssel dazu ist das sogenannte Senderprivileg. Was ist das Senderprivileg? Es erlaubt es deutschen Fernsehsendern, Musik in Eigen- und Auftragsproduktionen zu verwenden, ohne die Urheber oder Rechteinhaber an den Aufnahmen einzeln um Erlaubnis zu bitten. Das ist anders als bei Kinofilmen, Werbung etc. Diese Musiknutzung ist durch Pauschalverträge zwischen der GEMA und den jeweiligen Sendern geregelt. Die Sender, das gilt für die öffentlich-rechtlichen Sender und die privaten Sender, zahlen dafür Gebühren. Normalerweise bräuchte es bei der sogenannten Synchronisation, so nennt man die Verbindung von Bild und Ton, jeweils die Zustimmung von Urheber und auch vom Rechteinhaber an den Aufnahmen. Doch das wird durch das Senderprivileg vereinfacht. Das gilt allerdings nur für die ursprüngliche Ausstrahlung im Fernsehen. Wenn Serien oder andere Fernsehproduktionen später in Mediatheken oder auf DVDs erscheinen, kann es sein, dass die Musik ausgetauscht wird. Das ist mir auch schon bei einer meiner Lieblingsserien passiert. Wird das Zustimmungsrecht denn durch das Senderprivileg umgangen? Es wäre wohl zu aufwendig, für jede einzelne Sendung die Rechte abzuklären. Deshalb enthält die Pauschalvergütung für die Fernsehsender auch das Synchronisationsrecht. Beim Abschluss der Rahmenverträge dachte man damals wohl, die Sendungen verschwinden ja nach der Ausstrahlung, die Inhalte versenden sich quasi und die Fernsehsender werden zudem die Musik ja auch nur für vertretbare Zwecke nutzen. Heute, das wisst ihr selber, sind die Inhalte jedoch oft dauerhaft verfügbar, beispielsweise in den Mediatheken. Man könnte eigentlich sagen, dass das Modell vielleicht ein wenig überholt ist, aber auf der anderen Seite, und darüber sollten wir uns freuen, gibt es in Deutschland die tollsten Soundtracks im Fernsehen. Das ist wirklich immer wieder verblüffend und sagen wir mal, Leute aus dem Musikgeschäft, aus dem Ausland staunen, was bei uns möglich ist. Und vielleicht noch kurz zum Schluss zu der anderen Frage, ob man gegen die Nutzung innerhalb einer solchen Auftrags- oder Eigenproduktion etwas tun kann. Ja, grundsätzlich schon. Da helfen die Regelungen des Urheberrechts auch. Jedoch muss man sich überlegen, ob man gegen eine solche Nutzung vorgehen will. Weil wenn man das tut, dann muss man sich überlegen, ob danach die Leute, die die Musik von jemandem ausgewählt haben, nicht enttäuscht werden, wenn man gegen diese Nutzung vorgeht. Und vielleicht führt es dazu, dass man dann in Zukunft überhaupt nicht mehr genutzt wird. Man wird sich das immer gut überlegen, denn durch die Nutzung im Fernsehen können alle Beteiligten ganz gutes Geld verdienen. Ich hoffe, der kleine Einblick ins Senderprivileg war hilfreich. Bis zur nächsten Folge von Recht unterhaltsam.
Wow.
Sehr gut, oder?
Sehr gut.
Gut abgeliefert. Vielen Dank, Asterix.
Wirklich keine Frage offen.
Nee. Es ging noch ein bisschen hin und her, weil ich schon ein bisschen wissen wollte, wie er denn nun dazu steht. Also ich hatte ja die Geschichte erzählt von dieser Band, die nicht wollte, dass sie benutzt wird von einer Sendung auf Sat.1.
Ja.
Und da meinte ich, das war doch so, weil ich wusste, dass er diese Band auch vertreten hat.
Was hast du, ein kleines Vögelchen gespielt?
Ja, ich habe ein kleines Vögelchen gespielt. Sehr schön. Ja. Nee, erstmal einen leckeren Schluck aus diesem Carlsberg 0,0.
Carlsberg 0,0.
Ja, lecker. Wir bedanken uns für die sechsstelligen Beträge, die auf unser Konto überwiesen werden.
Wirklich ganz toll.
Jedenfalls wollte ich wissen von Asterix, wie er denn nun dazu steht, ob er das gut findet.
Ja.
Und es wirkt ja ein bisschen so, als fände er es irgendwie fetzig, dass man halt so viel coole Musik da einsetzen kann. Aber vielleicht ist er ja auch ein Vertreter der GEMA.
Könnte auch sein.
Ja. Und weil ich genau damals davon gehört hatte, diese Band wollte das nicht und hat irgendwie versucht, erst mit netten Mails dagegen vorzugehen. Und ich glaube, er hat mir dann gesagt, die hätten das dann aber nicht vor Gericht versucht zu lösen, ja, weil ich glaube, die Band hätte nachweisen müssen, dass es halt für das Image dieser Band schädlich ist, wenn diese Musik dort auftaucht. Das ist etwas, was durchaus möglich ist vor Gericht, aber es ist sehr aufwendig.
Ja.
Und vielleicht bei der Sendung auf Sat.1 nicht ganz so leicht wie dann vielleicht bei einer Sendung von Dieter Nuhr oder so. Das weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein Aufwand, von dem er, würde ich sagen, eher abgeraten hat.
Ja.
Ja, aber es ist möglich, hat er ja eben auch nochmal gesagt. So. Und ja, ich konnte nicht so richtig aus ihm rausbringen, wie er denn nun eigentlich dazu steht, ob es nicht besser wäre, wenn man einfach ganz normal Deals aushandelt und jeder so ein bisschen Kontrolle darüber hätte und sich überlegen kann, ob er das überhaupt möchte oder nicht.
Ja, ist halt für und wieder, ne? Dadurch, ja, dass sie das umsonst machen können, kostet die das halt nichts, oder?
Es kostet nichts, kommt einfach Geld auf dein Konto, ist ja natürlich irgendwie nice.
Na, was impliziert wird, ist ja quasi, dadurch hat man überhaupt die Chance, in der Fernsehsendung zu laufen. Und wenn jetzt jeder Track irgendwie einzeln lizenziert werden müsste,
ja, dann würde das womöglich gar nicht passieren.
Richtig.
Das hat er, glaube ich, auch so ein bisschen so gesagt. Und vor allem, ich glaube, was auch noch dazu kam, war, es könnte dann ja auch sein, dass einfach die Fernsehsender dann noch mehr auf moderne Technologien, wie zum Beispiel künstliche Intelligenz.
Ja, so weit muss ja gar nicht gehen. Du kannst ja auch irgendjemand bezahlen, der dir irgendwas einspielt oder einen Soundalike baut.
Ja. Wobei das ja schon wieder auch okay wäre.
Also, wäre auch okay, ja, ja, klar.
Also,
das wäre okay für die Leute dann, die diese Soundalikes machen, ja. Also für den Konsumenten ist es natürlich herrlich.
Die müssten ja besser bezahlt werden.
Hat er ja recht.
Was meinst du? Ja, wenn ja, da immer Fix You in jeder ARD-Produktion kommt, wir freuen uns.
Ja klar, natürlich.
Hast du übrigens Your Favorite Band Sucks Coldplay gehört? Das ist die beste, weil die finden nämlich nicht Coldplay scheiße, sondern finden die Leute scheiße, die Coldplay scheiße.
Ja, natürlich. Zu Recht. So ähnlich verhält es sich auch in der Nickelback-Folge übrigens.
Ah ja, echt? Ja. Ja, okay, sehr gut, die muss ich noch hören. Ja. Klasse, klasse Podcast, nochmal hier, große Empfehlung.
Große Empfehlung.
Sucks.
Ja, also ich habe da wirklich keine starke Meinung zu diesem Lizenzrecht.
Ich auch nicht, ich glaube, ich war etwas zu kritisch letztes Mal. Wir sollten uns wahrscheinlich einfach freuen, wenn Musik da stattfindet, ja, und das Geld mitnehmen und die Klappe halten. Kommt dann ja auch drauf an, welcher Sender. Mancher zahlt ja besser als andere. Es gibt ja unterschiedliche Schlüssel.
Das liegt aber, glaube ich, wirklich an der Quote so ein bisschen. Ja,
ich glaube auch, es hängt so ein bisschen an der Quote. Und genau, ich war so ein bisschen davon geprägt, dass ich wusste, in USA, wenn du da,
ja,
in so einem Fernsehen stattfindest, kann auch mal richtig guter Deal bei rumkommen. Ja. Aber ja, das gilt natürlich dann auch nicht wie, ja, eben, dadurch wird halt etwas breiter das Geld verteilt, wahrscheinlich in der GEMA an mehrere Leute.
Genau, ja, du kannst dir natürlich vorstellen, wenn du jetzt ein niedriges Budget hast, ja, dann gut, dann würdest du das wahrscheinlich auch an sehr günstige Tracks verteilen. Also würdest du dir irgendwie möglichst trüffelschweinmäßig gucken, dass du irgendwie einen heißen, unbekannten Song von einer kleinen Band hast. Ja. Wenn du viel Geld hast, kaufst du Fix You, ist ja klar.
Ist ja klar. Ja, ja, ja. Und so kriegen wir Fix You umsonst und das wollen wir alle.
Ja, stimmt, ja, so gesehen, ja, okay. So gesehen würde man sagen, die Kleinen hätten mehr davon. Wir sind ja natürlich immer der Anwalt der kleinen Leute.
Genau.
Die Kleinen hätten mehr davon, wenn es ein Buyout geben würde, also eine Lizenzierung.
Ja.
Weil wahrscheinlich die Budgets dann nicht so hoch wären.
Ja, vielleicht schon, ja.
Ja.
Wir wissen es nicht genau.
Wir wissen
es ist so ein bisschen spekulativ.
Ja.
Asterix wirkte auf jeden Fall so, als fände das ganz gut mit, ja, dem Senderprivileg. Aber vielleicht, ich hatte das Gefühl, vielleicht ist der auch einfach der Anwalt der GEMA.
Das kann sein, einer von den GEMA-Bluthunden, die dann losgeschickt werden. Aber Asterix finde ich ganz toll. Man kann ja auch studieren bei Asterix, glaube ich, ne? Der ist, wenn man an der Pop-Akademie studiert.
In Mannheim, ja.
Ja, dann ist, da ist er dann Professor.
Natürlich ist er Asterix-Professor. Ja, er ist klar. Professor Doktor.
Professor Doktor Asterix Westphal. Ja. Ein Name, den sie sich merken sollten.
Jo.
Sehr gut.
Also, dann steigen wir jetzt ein ins Thema.
Ins Thema. Es ist Herbst, es wird kalt, die Heizung ist an, der Käse ist gut temperiert hier.
Ja, das läuft.
Aber es ist ja nun so, auch wir Jazzfans brauchen so eine Art herbstlichen, winterlichen Jazz.
Jo.
Und da greifen wir natürlich gerne zurück auf das deutsche Plattenlabel ECM.
Ja.
Weil die schönste Wintermusik haben, kann man das so sagen? Den schönsten Winterjazz.
Kann man schon so sagen. Wofür steht die Abkürzung ECM?
Ja, das ist die Edition Edition of Contemporary Music.
So ist es.
Edition zeitgenössischer Musik. Wobei ich natürlich auch sagen muss, wir bekommen langsam in der Kulturtheorie so Probleme mit dem Begriff zeitgenössisch.
Ja.
Weil es war jetzt, erst war ja die neue Musik da, bis zur zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und seitdem ist in Kunst, in Musik, in Literatur, in Film alles irgendwie zeitgenössisch.
Mhm. Ich fühle mich selber relativ zeitgenössisch.
Ja, also dieser Begriff ist ja, langsam bräuchten wir mal, weil wenn du dir vorstellst, dass vorher die Realisten, Impressionisten, Expressionisten, die Sachlichkeit, was weiß ich, alles wahnsinnig kleinschrittig aufgeteilt wird, sprechen wir irgendwie die letzten 50 plus Jahre immer von zeitgenössisch.
Ja, ich glaube,
da müssen wir auch mal langsam was machen. Aber das soll jetzt nicht unsere Sorge sein.
Naja, es gibt ja einen Grund, warum sich der Gründer Manfred Eicher für diese Bezeichnung entschieden hat. Weil er hatte, glaube ich, einfach Schwierigkeiten mit dem Klangidiom des modernen Jazz und wollte irgendwie improvisierte Musik haben, aber sich wegbewegen vom Jazz. Es sollte nicht Jazz sein.
Genau. Ja. Also nochmal kurz. ECM, ein Label, gegründet 1969 von Manfred Eicher, Manfred Schäffner und Karl Egger. Die sitzen in Gräfeling bei München bis heute.
Ja.
Und sind ein Label für, gehen wir gleich mal detailliert drauf ein, aber für Jazz und irgendwie auch zeitgenössische Musik aller Art.
Ja.
Verschiedenste Art, nicht aller Art.
Ja.
So. Und dieser Name, wenn wir da nochmal hängen bleiben, finde ich genial schon mal als Einstieg. Weil der Jazz ja irgendwie immer schon so ein schwieriger Begriff ist. Es ist ja bis heute so, dass Leute sagen, bin ich Jazzmusiker? Nee, irgendwie nicht. Ich mache so improvisierte Musik, ich mache so jazzverwandte Musik.
Ja.
Duke Ellington hatte schon irgendwie das Gefühl, Jazz findet er irgendwie blöd. Er würde gern, dass das American Classical Music heißt oder Black American Music.
Ja, ich glaube, in der Zeit des Bebops und des Hardbops gab es auch solche Debatten darüber, ob man sich von diesem Begriff nicht lösen sollte.
Ja, immer wieder. Also ich könnte jetzt, also müssen wir mal Beispiele raussuchen, aber ich meine auch, dass immer, wenn ich so Jazzbücher gelesen habe, es immer wieder darum geht, dass verschiedene Akteure zu verschiedenen Zeiten gerne irgendwie von diesem Jazz-Label loswollen.
Genau, ist bis heute so. Also man sieht es an den, mittlerweile dem akademisierten Jazz so, kann man das beobachten an den Hochschulen, dass die Schüler, die Studenten sich mit dem Label wirklich außerordentlich schwer tun. Ich glaube, mir ging es auch so eine lange Zeit. Ja. Was irgendwie merkwürdig ist, weil man ja irgendwann total hooked ist. Also irgendwann man fängt ja irgendwann an, weil man denkt so, das ist der Kram, mit dem ich mich jetzt identifiziere. Das ist der heiße Scheiß. So. Jazz, ja.
Ja, aber irgendwie hängt da
kein anderer gut, außer ich.
Genau, aber wenn es irgendwann hat man dann das Gefühl, glaube ich, Jazz ist was Olles. Jazz ist irgendwie die Musik der Eltern, der Großeltern. Ist irgendwas Akademisiertes und man möchte da irgendwie raus.
Ja.
Und da reicht irgendwie schon der Name. Und deswegen finde ich diesen Namen Edition of Contemporary Music genial.
Ja.
Weil du dann quasi sagst, wir haben das Jahr 1969, 1970, alles ist im Umbruch. Können wir auch nochmal drauf eingehen, was da eigentlich jazzmäßig passiert ist. Und dann kommt jemand, macht ein Label, nicht ein Jazz-Label, sondern Edition of Contemporary Music. Das klingt nach Zukunft für mich.
Das klingt nach Zukunft. Ich glaube, Manfred Eicher hatte auch so ein bisschen im Gefühl, dass es vielleicht nicht schlecht wäre, improvisierter Musik die Möglichkeit zu geben, auch eine eigene europäische Identität zu geben und dafür sich zu lösen von dem Label Jazz, ist vielleicht auch nicht schlecht.
Auch nicht schlecht.
Ja.
Manfred Eicher selber, glaube ich, geboren 43, stimmt das? Hat auch eine klassische Ausbildung am Kontrabass.
Hat mal bei den Berliner Philharmonikern gespielt.
Ja, aber dann auch irgendwie dem Free Jazz verfallen.
Ja.
Und Manfred Eicher ist, glaube ich, ist jetzt die zentrale Figur im Kosmos ECM, weil er ist nicht nur Plattenchef, sondern auch Produzent verschiedener Labels.
Also seine Jazz- oder Free-Jazz-Bass-Ambitionen waren sehr kurz und nicht sonderlich erfolgreich.
Glaube ich auch, ja. Er kannte aber, er war dadurch so ein bisschen vernetzt mit Amerikanern, da gerade im amerikanischen Sektor. Er kommt nämlich aus Lindau am Bodensee.
Ah.
Genau, und hatte da aber wohl auch irgendwie dann immer mal Kontakte in den amerikanischen Sektor zu verschiedenen.
Was ist denn die erste ECM-Platte, die du in der Hand hattest oder die, an die du dich erinnern konntest?
Ja, das ist, das wäre jetzt natürlich mal interessant. Ihr fragt euch jetzt natürlich, was ist überhaupt ECM? Also,
Jeder unserer Hörer wird auf jeden Fall schon mal eine ECM-Platte in der Hand gehabt haben.
Ja?
Ja, wahrscheinlich sogar die mit Jazz nichts zu tun haben.
Ja.
Denn es gibt eine, die sich halt millionenfach verkauft hat.
Und das ist auch meine erste Platte.
Meine auch.
Ja. Ich habe mich nämlich erinnert, ich war, glaube ich, 12, 13, 14 Jahre alt. Und das finde ich wirklich süß, saß am Klavier und hatte mir irgendwie selber beigebracht dieses Intro von Light My Fire. Und dann kann man ja immer rumhacken auf. Und dann saß ich da wohl als kleiner Steppke am Klavier und dudelte über Stunden. Und dann klingelt es an der Tür und mein Nachbar ist da und sagt, ach, guck mal, das klingt ja so ein bisschen wie diese Platte hier.
Ah, und dann lass sie hören.
Und dann gab er mir die CD Keith Jarrett, das Köln-Konzert.
Ja.
Ich weiß auch genau, was er meint, welche Stelle. Weil im ersten Teil vom Köln-Konzert geht es über stundenlang. Da dudelt nämlich auch
Felix,
Keith Jarrett über Stunden auf G-Dur und A-Moll los.
So, das stimmt, das ist sehr schön, sehr schöner Anfang. Ich muss sagen, du hast wirklich einen Soft-Touch.
Ja.
Nee, du wirklich, also du hast wirklich, an meinem Klavier hast du wirklich einen Soft-Touch, während mein Klavierspiel ist oft Quatsch.
Wow. Ja,
das habe ich von Money Boy.
Genau, Keith Jarrett Köln-Konzert und ich muss sagen, ich finde diese Platte super.
Ja, ich auch, liebe die. Ich höre die auch heute noch gerne.
Köln-Konzert von Wann 74 ist ein Solo-Klavierkonzert.
Ja, ist das dritte aufgenommene Solo-Klavierkonzert auf ECM.
Und genau.
Ein absoluter Kassenschlager.
Genau. Wir haben ja schon mal eine Folge über Keith Jarrett geredet, amerikanischer Pianist, Jahrgang 45 oder sowas. Hat angefangen in den USA erstmal Musik zu machen und wurde dann irgendwie entdeckt von Manfred Eicher und produzierte da, glaube ich, 1971 sein erstes Solo-Klavieralbum Facing You.
Facing You.
Ist eine Studioplatte allerdings.
Das ist eine Studioplatte, genau. Dann gibt es diese Dreier-LP Bremen-Lausanne.
Lausanne.
Und dann kommt erst Köln-Konzert, eingespielt auf einem Flügel, der ihm überhaupt nicht gefiel. Nee. Er wollte, glaube ich, das Konzert schon nicht spielen, das Flügel.
Ja, da gibt es aber auch so Showy-Geschichten. Dann hat ihm noch die Veranstalterin ein Küsschen gegeben und dann hat er gesagt, komm,
ich mach's, Baby. Doch, ja, das habe ich auch schon mal gelesen. Ja.
Oder haben wir, glaube ich, es vielleicht sogar schon mal erzählt. Ja. Aber genau, Keith Jarrett, zentraler Künstler beim Label ECM. Im Prinzip ab den 70ern ist so ziemlich fast alles, was Keith Jarrett veröffentlicht hat, bei ECM erschienen.
Und nee, Moment, da muss ich einhaken. Es ist seit ab 71 sehr viel von Keith Jarrett bei ECM erschienen. Zeitgleich ist aber immer noch einiges in Amerika erschienen.
Ja.
Denn in Amerika, das Label, ich glaube, es war Impulse zu der Zeit oder ABC, ich weiß es nicht, die haben Keith Jarrett für alles, was er auf ECM rausbringt, freigestellt, die Idioten.
Ja.
Weil sie geglaubt haben, ach, was die Europäer da machen, das interessiert uns eh nicht. Mhm. So, wir machen hier unser Ding, die können da ihren Kunstquatsch machen.
Ja.
Und deswegen haben sie, also ging sofort so ein wahrscheinlich so ein Einseiter raus, so macht ihr euer Ding, ist uns egal. Ja. Die werden sich richtig geärgert haben, nach dem, was dann abging. Nee, es ist, Keith Jarrett hat zeitgleich mit ECM Anfang der 70er Jahre immer noch in Amerika auch veröffentlicht.
Genau, aber nicht mehr lange, glaube ich. Ich glaube, aber an irgendeinem Punkt ist alles, was Keith Jarrett veröffentlicht hat, auch alle Besetzungen, immer ECM.
Ja.
Und Keith Jarrett ist zentral für das Label ECM irgendwie, klanglich.
Auch dieses Album ist eigentlich ein ganz gutes Stilbeispiel, um sich diesem Sound mal zu nähern, finde ich. Also
wir haben es mal das Dallmayr Pro Domo-Gefühl genannt.
Ja, das stimmt. Wird dem Ganzen natürlich nicht ganz gerecht. Hin und wieder ist auch einfach der Boogie-Woogie-Opa.
Es ist auch Boogie-Woogie. Nein, ich muss sagen, wirklich, also das Keith Jarrett Köln-Konzert und auch gerade die A-Seite ist für mich eine der schönsten Stücke Musik, die es überhaupt gibt.
Ja.
Muss ich ehrlich sagen. Also diese, natürlich könnte man sagen, das ist kitschig, das ist irgendwie einfach oder so. Gerade, es hat eine sehr einfache, zugängliche Harmonik, es hat einen nachvollziehbaren Rhythmus, eine Melodik, zwischendurch natürlich auch Geträller und wilde Passagen, aber diese A-Seite ist wirklich, wie Keith Jarrett es da schafft, auf 20 Minuten irgendwie sich in diesen G-Dur Vamp reinzuhacken, dann wieder rumzududeln wie blöd und dann am Ende auf. Dasselbe nochmal auf A durchzuexerzieren.
Ja.
Irgendwie so, keine Ahnung.
Also warum war es denn nun so erfolgreich? Da gibt es ja die Theorie, dass es einfach ein perfekter Gegenentwurf war zu diesem ekstatischen Free und lauten Rock. Jazz, der zur gleichen Zeit eigentlich entstanden ist. Und so ein bisschen, ja, es war so ein bisschen Zuhörmusik für viele. Es hatten so ein bisschen ähnliche Punkte getriggert, wie vielleicht die Neoklassik es heute auch tut, dass Leute gesagt haben, Mensch, das ist doch schön. Das gefällt mir auch. Obwohl ich
Ich habe Angst davor gehabt, dass du diesen Neoklassik-Vergleich machst.
ich möchte diesen Vergleich ja, überhaupt nicht tun.
Nee, dass du da eine Parallele setzt.
Ja, ich setze eine Parallele daher, weil die Vermarktung der Neoklassik dann irgendwie 40 Jahre später absolut auf die Ästhetik von ECM gesetzt hat und sich einiges da abgeguckt hat.
Völlig richtig, nur wirklich, also dass man diesen Impuls hat zu sagen, oh, das Köln-Konzert, das hat ja jeder, das ist irgendwie so zugänglich, das ist so einfach, das ist so kitschig. Ich verstehe den Impuls, nur ich habe wirklich bei Keith Jarrett das Gefühl, das ist in dieser Kitsch-Definition, nämlich Tiefe vorgaukeln, wo keine ist, ist es halt überhaupt nicht kitschig. Ne? Es ist,
Es ist nicht kitschig, weil die Tiefe
die ist wird wirklich
vorgegaukelt,
da.
Aber sie ist auch da.
Es ist ich finde es wirklich Irrsinn. Aber trotzdem, und das muss man sagen, und das gilt für viele Sachen im ECM-Katalog, es ist Musik, die kann sehr gut nebenbei laufen.
Ja.
Sehr, sehr gut sogar.
Ja. Also, sie funktioniert im Hintergrund, sie funktioniert aber auch sehr gut im Vordergrund. Und das ist ja etwas, was die Neoklassik oft nicht so gut hinbekommt.
Ja. Genau, aber es ist tatsächlich auch diese Idee Musik als Möbelstück, da funktioniert sehr viel aus dem ECM-Katalog gut.
Ja.
Muss man sagen. Keith Jarrett, ich habe da aber nochmal nachgeguckt. Keith Jarretts erste Veröffentlichung bei ECM ist nämlich gar nicht Facing You, nur seine erste Soloplatte. Die erste Veröffentlichung ist ein Duo mit Jack DeJohnette.
Ja.
Router und Daitia. Hast du da mal reingehört?
Nee, habe ich nicht reingehört.
Ich kannte es nicht. Ist ganz interessant, das sind so Reste aus einer Session für Charles Lloyd.
Ja.
Charles Lloyd, auch so ein bisschen Fusion-Vorreiter, bisschen so leicht angegroovter Hippie-Spirit-Jazz der 60er Jahre. Da spielte Keith Jarrett. Und auch Jack DeJohnette.
Ja. Wobei ich jetzt, glaube ich, jetzt so war, dass als Eicher und Jarrett aufeinander zugingen, um Aufnahmen für ECM zu machen, Eicher ihm drei Konzepte vorgeschlagen hat. Und das war zum einen das, was du eben geschrieben hast, das besagte Duo.
Ja.
Dann ein Duo mit Chick Corea.
Okay.
Und dieses Solo-Album, Facing You. Und das wurde an einem Tag in Oslo aufgenommen, also das dieses Facing You, ne? Aber das war so ein bisschen die Idee, den damit zu triggern, dass er hier kannst du mehrere Sachen gleichzeitig machen. Ich glaube an dich als Komponisten, der oder als Musiker, der verschiedene Dinge tun kann und ich möchte das alles mit dir machen und so. Und das hat Jarrett natürlich sehr gefallen.
Ja, und genau, also das muss man, also dieses
ich wollte nur sagen, ich weiß nicht, was von dem jetzt als erstes aufgenommen wurde und was wurde, als erstes rausgebracht wurde.
Router und Daitia wurde als erstes aufgenommen, ist aber nicht von Manfred Eicher aufgenommen, sondern das wollte ich sagen, die haben in L.A. mit Charles Lloyd aufgenommen.
Ja.
Und dann hieß es, komm, ihr habt noch 2 Tage das Studio oder so. Und dann haben Jack DeJohnette und Keith Jarrett da noch diese Duo-Platte gemacht. Das ist glaube ich, auch eine Overdub-Platte. Da spielt Keith Jarrett auch Keyboards noch. Also es ist kein irres Klangwerk oder sowas. Also es ist irgendwie so eine Platte, die so vor sich hin vibet.
Ja.
Aber jetzt, dann geht's los mit dieser Masse an Keith Jarrett-Aufnahmen mit Facing You, was die erste Platte ist, die Manfred Eicher wirklich produziert hat.
Genau. Ja. Und jetzt geht's mal darum, einfach nochmal kurz vielleicht mit Worten zu beschreiben, was das klangliche Konzept von ECM eigentlich sein kann. Es gibt so ein paar Versuche, das mal zu beschreiben. Also gerade am Anfang gab es da so mehrere Artikel in Fachzeitschriften, die irgendwie versucht haben, diesen Sound dann irgendwie mal zu beschreiben. Ich glaube, Eicher selber war der Erste, der irgendwie meinte, Musik, die in der melodischen Freiheit noch Raum für Klänge lässt. Also es geht schon so ein bisschen Raum und so, aber es ist noch nicht so richtig deutlich. So, dann hat das New Groove Dictionary of Jazz mal gewagt, die erste Stilbeschreibung des ECM-Sounds als Kombination freier chromatischer Improvisation mit simplen Bass- und Schlagzeugostinati.
Okay, das habe ich auch gelesen.
Ja.
Das bringt uns nicht weiter.
Das bringt uns überhaupt nicht weiter und ist auch eine krasse Wertung schon drin.
Ja.
Nicht? Also, das klingt nicht so, als hätten sie es toll gefunden. Und später erst werden in den Beschreibungen über ECM Begriffe wie Kontemplation, Klarheit, Distanz und ruhige Intensität verwendet oder so. Das ist am Anfang noch gar nicht so, als darüber geschrieben wird. So, das kommt eigentlich eher so mit der Zeit.
Also man muss auch sagen, Keith Jarrett ist, glaube ich, also bevor wir auch über andere ECM-Künstler sprechen, Keith Jarrett ist tatsächlich, glaube ich, sinnbildlich für das, was so dieses Label als Palette anbietet. Nämlich Solo-Klavierstücke, auch unjazzige Solo-Klavierstücke.
Ja.
Ensemble, also Jazz-Ensemble-Musik mit diesem speziellen Sound. Es geht um Natürlichkeit, es geht um Raum, um Hall. Also Manfred Eicher, der Produzent, das heißt in diesem Fall, das ist derjenige, der oft auch die Künstler ausgesucht hat, den gesagt hat, hey, möchtest du bei uns aufnehmen? Ich habe eine Idee. Sich überlegt hat, zusammen mit einem Toningenieur, wie gestalte ich den Klang? und dann auch während der Aufnahmen auch künstlerisch eingreift.
Ja, einwirkt auf die Künstler, denen sagt, was er eigentlich von ihnen erwartet.
Genau.
Ob sie zu viel spielen zum Beispiel.
Genau.
Ob sie zu wenig spielen. Meist spielen sie zu viel und er möchte, dass weniger gespielt wird, denn er braucht Platz.
Genau, es geht immer ganz viel um Platz, um Luftigkeit und er sagt ja, also ich habe mich versucht, so ein bisschen Manfred Eicher zu nähern über so Interviews, die ich gefunden habe. Ich habe das Gefühl, das ist ein Mensch, der wirklich Musik liebt irgendwie und das ist auch was Beidseitiges, weil es gibt auch relativ viele Interviews zum 50 Jahre ECM-Jubiläum 2019. Sind sehr viele Leute so interviewt worden zu ECM. Gary Peacock, Carla Bley, Bill Frisell, Richie Beirach. Gibt's interessante Interviews. Und zum Beispiel sagt Gary Peacock, er hat noch nie erlebt, dass ein Produzent zu ihm gekommen ist, gesagt hat, spiel mal. Und dann gesagt er, ich möchte hören, wie du klingst, damit ich den Kontrabass so aufnehmen kann, wie er klingt.
Ja.
Weil er quasi sagt, sonst ist es so, er geht in ein Mikrofon, das kennen wir ja auch. Dann sagt ein Engineer oder Prozentur hier für den Bass, dann nehme ich immer das DPA und dann mache ich da immer hier den LA2A drauf, das ist richtig geil. Was ja auch okay ist, dass jemand sagt, ja, auf diese Art und Weise nehme ich ein Instrument auf. Aber Manfred Eicher sagt, ich gehe erstmal hin und höre, wie klingt das Instrument, wie klingst du?
Wie klingst du? Und auch war ihm, glaube ich, wichtig, wie wohl fühlt sich der Musiker in dem Moment, wenn er die Musik aufnimmt, beziehungsweise wie natürlich kommt ihm das eigentlich vor? Weil was da zu der Zeit ja auch schon passiert ist, ist, dass man vielleicht in einem Raum war, aber trotzdem dann zusätzlich noch einen Kopfhörer hatte, um bestimmte Dinge zu hören oder so. Mhm. Und ich glaube, ihm war von Anfang an sehr wichtig, dass die Musiker eigentlich das Gefühl hatten, sie spielen wirklich zusammen und sie sind nicht durch irgendwelche technologischen Dinge abgelenkt oder es klingt für sie anders oder ungewohnt so, sondern er wollte wirklich, weil er selber ja wahrscheinlich auch Musiker war und wusste, wie wichtig das ist, dass man Musik im Raum wahrnimmt, wollte, dass die Musiker dieses Gefühl eigentlich auch beibehalten. Das ist wohl nach wie vor irgendwie ganz wichtig für ihn, dass er eigentlich versucht, bei den Aufnahmen immer den Leuten zu sagen, nimmt die Kopfhörer ab, nix mit Kopfhörer, lasst uns irgendwie versuchen, einen Weg zu finden, dass ihr das Gefühl habt, ihr spielt jetzt hier wirklich zusammen, weil beim Kopfhörer denkst du ja sofort an die Aufnahme.
Stimmt. Wobei ich habe auch schon super Live-Aufnahmen gemacht mit einem ganz tollen Kopfhörer-Mix. Ich weiß nicht, wie das in den 70ern möglich war oder so, aber es ist wahrscheinlich auch sinnvoll, das ohne Kopfhörer zu machen. Ja. Genau, und man muss auch sagen, vielleicht war das auch gar nicht, also gerade, glaube ich, für viele Amerikaner, die, was weiß ich, wirklich in diesem kommerziellen Jazzbetrieb waren, war das natürlich ganz toll. Sie kommen nach Europa zu Manfred Eicher und der sagt, wow, wie wollt ihr klingen? Ich habe mir was überlegt, um euch einzufangen hier in diesem speziellen Raum, den ich ausgesucht habe.
Ja.
Und das ist dann nicht so, du bist in New York und dann im Impulsstudio oder wie heißen diese Labels alle, ist mal kurz sonst nachts einen Slot frei oder sowas und dann alle rein, husch, 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 aufnehmen.
Hey.
Sondern da ist richtig, dann so richtig Liebe.
Liebe, ja.
Ja.
Genau. Ja, ja. So, das ist eigentlich so ein Plattensammler.
Ja.
Ambition, hat man das Gefühl.
Du hast es aber auch später gesagt, es geht hier gar nicht darum, Musik zu produzieren, die gekauft wird,
sondern ihm geht es darum, erstmal Musik zu produzieren, die dann auf jeden Fall halt da ist. Die soll halt einfach existieren.
Ja, also, das sagt man vielleicht auch mit 5 Millionen verkauften Köln-Konzerteinheiten im Rücken, aber.
Genau, ich weiß auch nicht, ich wollte jetzt da nichts weiter zu sagen.
Nein, also
da kommt schon die kritische Bemerkung.
Ich muss sagen, ich finde, nachdem ich jetzt auch nochmal so versucht habe, so ein bisschen damit zu beschäftigen. Ich habe mal so Manfred Eicher-Interviews mir angehört. Da gibt es irgendwie auch so ganz gute Sachen zu finden. Ich finde den Typen genial. Ich glaube dem das wirklich, dass der einen maximalen Respekt der Musik gegenüber hat. Und er sagt zum Beispiel auch an einer Stelle, er hat immer nur ein Album Bandübernahmeverträge gemacht.
Ja, ich kann man
vielleicht auch nochmal erklären.
Ne? Ich lese gleich mal was vor.
Ja.
Da steht sogar am Anfang einfach nur Handshake.
Okay.
Ja. Aber genau, da habe ich gleich noch was zu. Der erste eigene Werbeslogan von ECM war The most beautiful sound next to silence.
Ja, das habe ich auch gelesen. Ja,
genau. Genau. Und was ja auch wichtig ist bei ECM-Aufnahmen, und das haben sie, glaube ich, alle gemein, dass am Anfang einer jeden Aufnahme, nämlich was ist?
3 Sekunden Stille.
So eine Art Einatmen.
Ja.
So wird das als so eine Einstimmung auf das Folgende.
Ja, ECM ist halt neben Blue Note wahrscheinlich das einzige Label, was in der Form in der Jazzgeschichte so einen geschlossenen Style hatte.
Ja, und bei frage ich mich, ist das eigentlich das Gleiche oder nicht? Weil gab es bei Blue Note, also jetzt so bei diesen von Gelder,
ja.
von Gelder, ja, Aufnahmen, ist das eigentlich auch schon ein ästhetischer Anspruch in der Aufnahme oder war das einfach das Beste, die beste Version der damaligen technischen Möglichkeiten?
Ich glaube, das war nicht die beste, das war, glaube ich, nicht die, also zumindest in der Anfangszeit von Blue Note waren das nicht die besten Möglichkeiten. Das war auch so ein halbes Home-Studio,
ja,
was sie da hatten. Also ich glaube, der Rudi von Gelder, der hatte, glaube ich, auch irgendwie sein Studio da irgendwo in der Vorstadt, im Familienelternhauskeller oder okay, so. Und die haben dann auch nachts aufgenommen. Das war auch teilweise recht improvisiert, dann irgendwann nicht mehr.
Ja.
Aber auch das hatte quasi eine eigene Ästhetik. Und ich meine zum Beispiel auch die Cover. Also,
ja, genau,
weil Blue Note hat ja so ein wahnsinnig geschlossenes System, weil der eine von den Brüdern, Blue Note Brüdern, hat ja selber die Fotos gemacht.
Ja.
Und genau, ECM hatte auch so eine ganz charakteristische Typo, immer so Landschaftsfotos, gerne mal so ein Berg oder eine Wolke.
Ja, gerne viel gerade Linien.
Ja, alles ein bisschen. Also Next to Silence. Und Manfred Eicher sagt ja auch ganz offen, er liebt ruhige Musik, er liebt die Stille, er liebt den Raum, den Hall. Und er sagt auch, manchmal hört er Töne wie Kometenschweifen, die an ihm vorbeiziehen. Das kann ich aber irgendwie, also auch irgendwie kann ich das, ich verstehe das total,
ja,
wenn wir auch gerade über bestimmte Keith Jarrett-Aufnahmen reden. Ich kann das verstehen, dass man da den kleinen Kometen hört.
Ja, ich höre auch gerne Kometen, ja.
Ja, da ist irgendwie was dran. Und wie gesagt, Manfred Eicher bestimmt dann durch sein eigenes ästhetisches Empfinden die Musik dieses Labels. Dieses Label ist sehr erfolgreich und beeinflusst dann sicher auch die ganze Jazzwelt. Oder die
Fall,
verändert ja die Musikwelt.
Auf jeden Fall. Du hattest mir ja vorhin diesen Link geschickt zum Interview von Richie Beirach über Manfred Eicher, die sich dann ja irgendwann auch überworfen haben.
Ja.
Da fand ich interessant, dass Richie Beirach hat auch sehr viel Respektvolles über ihn gesagt.
Genau. Richie Beirach ist ein amerikanischer Pianist,
genau,
der auch lange Zeit in Deutschland, ich weiß nicht, ob immer noch.
Ich glaube immer noch, in Leipzig, glaube ich.
In Leipzig
Klavierdozent
ist oder sowas. Man kann irgendwie studieren oder konnte immer bei Richie Beirach Klavier studieren.
In Leipzig konntest du mal da studieren. Ich weiß auch nicht, ob das immer noch aktuell ist.
Ja.
Bin mir gar nicht so sicher.
Ja, der müsste ja auch schon im betagten Alter sein.
Ja.
Genau. Und hat dann irgendwann, weil er bei, glaube ich, bei Dave Liebman in der Band gespielt hat, wurde ihm dann angeboten von Manfred Eicher, der hat auch wirklich sich die Künstler dann ausgesucht, gesagt, hey, Richie, willst du nicht hier mal eine Platte machen?
Nachdem er ein schönes Piano-Solo bei Dave Liebman gespielt hat.
Genau, ein Intro.
Ein Intro-Solo-Solo.
Und dann hat er natürlich gedacht, oh, da machen wir den nächsten Keith Jarrett.
Ja, genau.
Weil, das ist ein Ding von Manfred Eicher, nämlich sogar noch vor Keith Jarrett oder zeitgleich, also vor dem Köln-Konzert auch von Chick Corea. Solo Improvisations,
ja,
heißen die, glaube ich. Number One and
Piano. Paul Blay war auch vor Richie noch,
genau. Das ist, glaube ich, eine eingekaufte Platte.
Ah, okay.
Aber auch, ja, Paul Blay ist auch eine der ganz frühen, genau, aber Chick Corea, Piano Improvisations 1 und 2.
Ja.
Also, Richie Beirach
schon. Was Richie Beirach jedenfalls auch über dieses offene Konzept sagt, ist, dass er glaubt, dass Manfred Eicher so dermaßen an diesem Konzept hing, weil er das Gefühl hatte, das sei great to record. Also, man kann also seiner Meinung nach eine so eine offene Spielweise besser so aufnehmen, sodass sie imposant wirkt und auf Stereoaufnahmen sehr eindrucksvoll rüberkommt. Das führt ja letztlich auch zu dem Bruch der beiden,
ja,
weil er irgendwann keinen Bock mehr drauf hat und mal was anderes ausprobieren möchte.
Ja.
Und das ist ein sehr interessantes Interview, wie es dazu im Eklat kommt.
Sehr, sehr, sehr gut. Genau, das ist aber der Punkt, ist ja völlig richtig, wenn jemand gerne mit Hall arbeitet, mit Raum, mit kleinen Kometen.
Ja.
Dann ist es natürlich schön, wenn da nicht so viele Informationen sind, weil man dann natürlich einen schönen Mix machen kann mit so einer luftigen Musik.
So ist es wahrscheinlich.
Genau, also und Manfred Eicher hat wohl auch in vielen Produktionen gesagt, spiel mal weniger,
ja,
lass mal die Ornamente weg.
Und Richie Beirach hat sich, glaube ich, auch immer darauf eingelassen und fand die Ideen gut,
ja,
und so. Fand auch immer ganz toll, was der dazu zu sagen hat. Und die vor allem die Ergebnisse, ne, wenn er sich dann angehört hat, dachte er, klappt, funktioniert ja wirklich wunderbar bis zu dem Punkt,
wo er dachte, es reicht's mehr. Das ist ja, aber es ist wirklich eine ganz tolle Geschichte, weil es ist wirklich ganz schwierig, irgendwas Kritisches zu Manfred Eicher zu finden.
Ja.
Und Richie Beirach ist auch so ein bisschen, ist groß geworden durch ECM, so wollte ich sagen. Ne? So,
ja.
Also bekannt geworden. ECM hatte auch zu der Zeit ein eigenes Booking. Und wenn du halt released hast bei ECM, hattest du eine Tour.
Ja.
Dann warst du unterwegs. Genau, und man kennt auch Richie Bayrach aus dem Realbook, zum Beispiel von seinem Stück Elm. Mhm. Das steht im Realbook.
Das habe ich mal bei einer Aufnahmeprüfung gespielt.
Ja, guck mal, siehst du. Weil das auch so ein bisschen, eigentlich auch so ein bisschen Neoklassik ist, ne?
Wahrscheinlich. Ich war in diesem Sound auch immer schon verfallen wahrscheinlich. Ja. Genau, das kann schon sein.
Ja.
Ich habe das auf einer Aufnahmeprüfung gespielt. Aber es lag auch daran, dass ich den getroffen hat. Es gab, bevor ich studiert hatte, mal so ein... Ja, machst du was anderes?
Nee, Entschuldigung.
Da gab es so einen Workshop in Bremen mit Richie Bayrach, da bin ich hin und da hat er dieses Stück gespielt und das fand ich irgendwie toll, wollte ich das lernen. Ja.
Also das ist aber sehr, sehr gut. Es gibt halt dieses Album, auf dem auch Elm ist, das heißt Elm, von Richie Bayrach, George Mraz und Jacques Dejonette.
Ja.
George Mraz kennen wir auch von anderen ECM-Aufnahmen, Tscheche, der dann in die USA rüber ist, auch so einen Straight-Ahead-Spieler durchaus. Da habe ich mal eine Transkription gemacht im Studium, von der hat nämlich so eine Platte, wo er da so Bassistenstücke spielt, da habe ich Little Walls von Ron Carter. Ah. Hat er nämlich das Bass-Solo transkripiert, weiß ich noch, für irgendwas. Und Jacques Dejonette, also alte Bekannte von ECM, spielen da mit auf diesem Album. So, und jetzt gibt es halt die sehr, sehr gute Geschichte, dass Richie Bayrach ein Stück spielt. Snow Leopard, ein sehr schnelles Stück. Gefällt Manfred Eicher eigentlich schon nicht.
Ja.
Zu schnell.
Viel zu schnell.
Weil er auch sagt, Manfred Eicher mag eigentlich keinen Jazz.
Nee.
Er mag keinen Bebop, er mag nur Free Jazz und
Jazz. Die Sachen, die halt great to record sind.
Ja. Und dann spielen sie dieses Stück. Und das ist wirklich hilarious, wie Richie Bayrach das erzählt. Der oszilliert sich da wirklich in seine Erinnerung rein und sagt, und wir spielen das Stück. Und ich spiele ein Solo. Und dann denke ich mir, wir brauchen jetzt ein anderes Tempo. Ja. Ein viel geileres Tempo. Ich bremse das Ding runter. Die Jungs folgen mir. Ich spiele weiter. Und dann, irgendwann, gibt's ein spontanes Schlagzeug-Solo. Und Jack Dejonette, er wird langsamer und wieder schneller.
Ja.
Und dann frage ich mich, was passiert jetzt? Und dann fängt er einen Vamp an. Oder wie wir sagen, einen Bam an. Und was macht George Mraz? Er spielt einfach den Vamp mit. Er spielt ihn einfach mit. Und dann fahren wir das Ding nach Hause und wir spielen das Schlussthema nicht. Also ich finde das so toll, dass Richie Bayrach wirklich das so, er kommt dann in die Regie und Manfred Eicher liegt da so mit.
Genau, Richie ist der festen Überzeugung, das ist gerade das beste Stück Musik, was er je aufgenommen hat. Mit der Haltung geht er in die Regie und Manfred Eicher liegt auf dem Pult, in sich zusammengesunken und sagt zu ihm, was sagt er? Was ist das für ein Schrott, was soll diese Art Blakey-Bullshit?
Ach so, genau.
Ja,
genau. Hört mal rein, das Stück heißt Snow Leopard und Richie Bayrach bestand aber darauf, weil es das Beste ist, was er jemals aufgenommen hat, dass das auf dem Album ist und die beiden haben auch nie wieder seitdem miteinander geredet.
Es wurde kein weiteres Album mit Richie Bayrach auf ECM produziert danach.
Ja. Also, ich finde das super, dass wie Richie Bayrach da für sich einsteht. Ich kann, glaube ich, da beide Seiten gut verstehen. Also, man kennt das ja auch aus dem Nachtleben, wenn dann so Leute zu später Stunde plötzlich erstaunlich gut gelaunt sind und ihre eigenen Ideen richtig gut finden und sagen, wow, das ist ja das Schlauste, was ich jemals erzählt habe.
Ja.
Wir kennen das ja auch. Also man ist ja manchmal auch so trunken von der Musik und denkt dann so, wow, das war das Allertollste.
Ja.
Und man hat dann diese
Erinnerung. Also wenn du jetzt nicht harte Drogen nimmst, dann ist es ja meistens auch
also
so.
Ich habe mal gespielt mit dem Terenz-Trio damals. Da hatten wir gespielt, das war so eine Art Whisky-Bar.
Ja.
Und dann haben wir alle so Whisky-Tasting noch gemacht vor der Show.
Ja.
Und ich weiß noch, dass ich dann nachher zu den Kollegen meinte, ey, das war ja das geilste Konzert, was wir seit langem gespielt haben. Und die meinten auch so, fanden wir nicht.
Okay.
Das war schon ganz schön durcheinander. Es gibt manchmal so dieses, ich kenne das auch, ich habe das regelmäßig, die Diskussion mit einem Kollegen im Proberaum.
Ja.
Wir machen da in einer bestimmten, ich möchte jetzt jemand vor einen Bus schubsen, wir machen da, du kennst das ja auch aus dem Proberaum, man macht mal so einen Handy-Mitschnitt.
Ja.
Und dann gibt es oft diesen Moment, wow, das war ja gerade richtig geil, was wir gespielt haben. So müssen wir es wieder machen, wie auf dem Handy-Mitschnitt.
Ja.
Das war das Beste. Und das ist das irgendwie nicht mehr reproduzierbar, weil, glaube ich, das teilweise das eigene Spielgefühl so stark verschwimmt mit dem Produkt, was dann zu hören ist. Wenn du dich halt selber so gut gefühlt hast beim Spielen, dann kann es ja nicht sein, dass das Schrott war, was du gerade gemacht hast.
Ja, aber bei dir würde ich manchmal auch sagen, du merkst manchmal nicht, wie gut man ist.
Kann sein.
Du merkst es manchmal auch selber nicht und bist total kritisch mit irgendwie etwas. Ist mir auch, wenn Zusammenspiel mit dir schon aufgefallen, dass du es manchmal nicht mitbekommen hast, wie geil das gerade
war. Ja, das kann sein.
Ja.
Ich bin da vielleicht auch auf dem anderen Ende. Deswegen fühle ich auch Manfred Eicher.
Ja. Also, weil ich weiß, dass ich in Athen kam runter, war komplett high, Luca auch.
Ja.
Und dachte, das ist geil. Sagen wir auch heute noch, das war der geilste Gag. Und du kamst so runter, so, ach, ich weiß nicht, ich hab mich irgendwie unwohl.
Ja, ich bin da auch, glaube ich, also ich bin eher Manfred Eicher da. Ich finde das ganz toll, wenn man da so loslassen kann.
Ja.
Manfred Eicher hat, glaube ich, sich wahrscheinlich auch so einen Plan gemacht. Hast gesagt, okay, dann machen wir hier den Snow Leopard, das wird so ein 5-Minuten-Ding. Einmal durch, Thema, Solo, Thema. Und dann kommt dann halt, Richie Beirach völlig euphorisch in die Regie sagt, wow, diese 10-Minuten-Version ohne Schlussthema mit Tempo-Change und spontanem Schlagzeug-Solo, das ist ja das Beste, was ich hier aufgenommen habe.
Ja.
Das kann ich schon verstehen.
Ja, ja, ja.
Also ich kann beide Seiten verstehen. Ich finde es ja auch toll, wie Richie Beirach da für sich einsteht. Aber auf jeden Fall absolutes
Wahrscheinlich Gold. Ist es auch so eine Art Liberalisierung. Also der wollte einfach mal dann wieder was machen, was ihm nicht gesagt
wurde. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, da sind so Egos, starke Egos irgendwie, die da, wo das, vielleicht ging es gar nicht um den Snow Leopard, vielleicht ging es auch um was anderes. Wir wissen es nicht. Aber danke an Richie Beirach für diese Ehrlichkeit. Wirklich ganz toll.
Naja, nicht unerwähnt bleiben sollte jedenfalls der Toningenieur Jan-Erik Kungshaug, weil die meisten, vor allem die anfänglichen Einspielungen, die Eicher zu verantworten hatte, dann in diesem Osloer Tonstudio aufgenommen wurden. Ich glaube, es hieß Rainbow Studio. Ja, Rainbow Studio, glaube ich. Nur, ich finde, das lässt man manchmal ein bisschen außer Acht, dass dieser Sound, der da entsteht, wird ja immer Manfred Eicher zugesprochen und so. Der war halt sehr gut, auch die richtigen Leute auszuwählen.
Ja, auf jeden Fall.
Die halt diese Vision, die er vielleicht ja so durchaus hatte, aber auch sehr gut umsetzen konnte.
Genau. Und so. Ich habe es mir jetzt nicht aufgeschrieben, aber es gibt zwei verschiedene Studios in Norwegen. Ja. Und Engineers, dann hat er da irgendwie eine Connection in New York gehabt und auch ein Tonstudio in Ludwigs. Burg?
Genau, wo es zu diesem besagten Eklat mit Richie Beirach kam. Genau.
Wo viele dieser Platten entstanden sind.
Ja.
Aber lass uns doch, wenn du Bock drauf hast, noch mal ein paar andere Protagonisten von ECM sprechen. Und eigentlich über Keith Jarrett.
Ja, über Jarrett habe ich auch noch einiges.
Ja, vielleicht müssen wir da mal weiter, weil ich würde jetzt eigentlich mal weitermachen bei Keith Jarrett, weil der 1974 dann ein Album veröffentlicht. Oder 77? Kannst du mal das Album Belonging.
Belonging, ja. Soll ich mal kurz gucken?
Ja, ich glaube, es ist 74. Und zwar, Keith Jarrett hat schon eine Menge Musik veröffentlicht. Ist dann irgendwie, also
74.
74, genau. Keith Jarrett fängt in den 60er Jahren an, ist erst Sideman bei Charles Lloyd, ist dann bei Miles Davis, auch in dieser Electric Band, so mal ganz kurz Keyboarder. Aber eigentlich irgendwie mit eigenen Bands unterwegs. Mit Paul Motion, mit Charlie Hayden, mit Dewey Redman am Saxophon, der Vater ist von Joshua Redman, und der Neffe von Don Redman, dem einem Arrangeur der Fletcher Henderson Big Band. Also genau, familiär verbandelt da in der Jazzgeschichte. Genau, die machen Platten. Es gibt aber auch Trio-Platten mit Paul Motion und Charlie Hayden nur. Es gibt diverseste.
Ja.
Keith Jarrett aufnahm.
Keith Jarrett war auch Sideman bei Art Blakey und bei Charles Lloyd.
Stimmt, ganz früh. Genau, ganz früh bei Art Blakey, bei den Jazz Messengers.
Ja.
Genau, und dann, aber wir sind jetzt in den 70ern. Keith Jarrett ist wahnsinnig, irgendwie geht das jetzt los mit diesen Solo-Konzerten. Und dann nimmt er diese Platte auf Belonging, die ich für sehr wichtig halte.
Ja, ist eine meiner Lieblingsplatten auf ECM auch.
Ja, ist jetzt nämlich eine Platte, die er mit Schweden aufnimmt. Ne, mit Norweger, was sind das? Also irgendwie.
Ich glaube, ein Norweger, ein Schwede, ich weiß es auch immer nicht genau.
Genau. Kalle Danielsson, und Jon Christensen
glaub, und Jan Gabrik.
Ist für uns eh alles eins. Ist ja auch egal.
Ja.
Skandinaven.
Genau. Googelt es doch selber.
So, wer sind diese Leute? Das sind Jazzer aus Skandinavien, die auch vorher im Prinzip schon zusammenspielen mit dem Pianisten Bobo Stenson.
Der ist auf jeden Fall Schwede.
Der ist Schwede und Bobo Stenson veröffentlicht bis heute bei ECM. Bobo Stenson ist so eine Art Keith Jarrett auf Valium, oder? Also ein bisschen wie Keith Jarrett, nur ohne Boogie und mit weniger Daimler Pro Domo Gefühl.
Ja, noch ein bisschen mehr Platz. Dafür nicht so klar, würde ich sagen.
Nee, stimmt. Ist ein bisschen, ein bisschen nebliger alles.
Ich glaube, du hast gerade Jan Gabrik vergessen.
Jan Gabrik schon.
Ja, der ist in jedem Fall Norweger und das ist auch auf Belonging vertreten.
Ist genau,
das ist ein Saxophonist.
Genau, und die spielen halt vorher schon zusammen. Als Quartett mit Bobo Stenson. Da gibt es dann Witchy Tie 2 und dann das Album Dansere. Dansere.
Ja.
Die habe ich mir mal aufgeschrieben. Das sind nämlich so ganz gute Reinhöralben. Und meinst du, da gab es Eifersüchteleien? als sie gesagt haben, Bobo, leg dich wieder hin, wir nehmen jetzt mit Keith Jarrett auf.
Es wird Bobo bestimmt nicht ganz so gut verkraftet haben, denke ich mal.
Da habe ich mich gefragt. Ja. Genau. Aber Bobo Sensor und trotzdem bis heute auch am Start, auch mit Trio-Platten.
Ja, veröffentlicht bis heute
auch. Ja, für mich interessant natürlich der Bassist Anders Jormin, der seit jetzt, auch jetzt noch nicht seit den 70ern, aber seit... Wahrscheinlich seit den 90ern oder sowas mit Bobo Stenson spielt.
Ach so, dann habe ich ihn auch schon mal gesehen. Ja, ich habe nämlich Bobo Stenson mal gesehen.
Absolut fantastischer Kontrabassist, der so eine ganz ausgefeilte Flageolet-Technik hat für die Spezies. Genau. Und dann, wie würdest du denn das beschreiben? Was macht Belonging anders als so eine American-Quartett-Platte? Was passiert da jetzt? Was ist das ECM-ige?
Das kann ich dir wirklich nicht beantworten. Also, weiß ich nicht. Also, als ich das erste Mal gehört habe, dachte ich nur, krasse Energie. Also vor allem wie heißt denn das erste Stück?
Irgendwas Dance,
Spiral Dance. Spiral Dance, also was ja tatsächlich, glaube ich, auf ECM auf der Aufnahme, wo nur das Thema, glaube ich, drauf ist. Da ist gar nicht groß improvisiert. Es gibt aber noch eine Live-Version, die kann man sich auf YouTube angucken.
Ah, ja, genau, stimmt.
Und da spielt Keith Jarrett ein unglaubliches Solo und steht halt auch quasi über dem Klavier die ganze Zeit und macht wirklich ausladende Bewegungen, die an den Geschlechtsverkehr erinnern.
Ganz lose.
Ja, aber es ist wirklich ein unglaubliches Solo und ich dachte, ich war einfach hin und weg von dieser Energie, die da repräsentiert wird. Ich finde das Stück nicht unbedingt ein typisches, spaciges ECM-Sound.
Es ist auch gar nicht so spacig alles, ne? Also wie man sieht, also sowas wie Bobo Stenson oder sowas ist dann nochmal viel spaciger als Keith Jarrett mit dem European Quartett. Aber es ist irgendwie, wenn man sich so alte Keith Jarrett-Aufnahmen mit Paul Motion und Charlie Hayden anhört, da ist auch immer mal so da ist immer so ein dreiminütiges Free Jazz Intermezzo drin, wo einfach nur so gedengelt wird und so. Auch das Saxophon lässt er beiseite. Ja. Das ist mein Eindruck.
Das hat ihm Manfred ausgetrieben,
das Saxophon. Wobei ich mir das auch doch irgendwo aufgeschrieben habe. Es gibt auch ein Album von dem amerikanischen Quartett bei ECM, das heißt Survivor Suite. Und da geht's gleich los beim ersten Track mit einem schönen Saxophon-Duo von Dewey Redman und Keith Jarrett. Da durfte er dann. Genau. Aber ich glaube tatsächlich kein Saxophon-Einsatz. Ne?
Auf ECM, ja. Da hat er schön gelacht. Vielleicht konnte er es auch einfach mit nicht ins Flugzeug nehmen. War zu teuer.
War weg. Hast du das nicht mal erzählt, dass Gary Peacock und Jack DeJohnette immer das Saxophon versteckt haben?
Genau, die haben sich immer vor dem Konzert ihr das schön irgendwo im Backstage versteckt, sodass er kurz vorher das irgendwie nicht finden konnte. Und dann dachte er, okay, mach ich nur Klavier heute.
Genial. Da gibt es dann noch die zweite Platte von dieser Band, das heißt dann My Song, das Album.
Ja.
Was ich noch besser finde, das ist wirklich so ein bisschen ECM in a nutshell für mich, wobei das wahrscheinlich jeder das irgendwie ein bisschen anders sieht, aber finde ich auch fantastisch.
Ja.
My Song.
Genau, wir reden jetzt die ganze Zeit über Jarrett, weil ECM und Keith Jarrett so ein symbiotisches
Über
70 Veröffentlichungen gegenseitig imagefördernd gewesen sind. Und so natürlich gibt es auch ganz viele wichtige Alben, vor allem Pat Metheny, Bright Size Live ist da zu nennen, wo Keith Jarrett überhaupt keine Rolle spielt.
Das war nämlich mein drittes Album von ECM.
Bob Moses und
Jaco Pastorius natürlich. Genau, ja. Pat Metheny, auch so ein Gitarrist immer so ein bisschen auf der Schnittstelle, Jazz, Fusion, World Music.
Ja.
Hat auch eine Zeit lang, glaube ich, bis in die 80er, erscheint auch fast alles von dem bei ECM.
Ja.
Pat Metheny, ganz interessant, das ist aber zum Beispiel wieder so ein Beispiel für, wie man so als Produzenter im Jazz agiert. Es war wohl nämlich so, dass Gary Burton mit seinem Quartett erweitert durch Pat Metheny da eine Session hatte.
Ja.
Und Manfred Eicher gesagt hat, ey, ist doch super, dann mach doch mit dem Bob Moses, mit dem Schlagzeuger vom Gary Burton Quintett zu der Zeit, mach doch mal deine Soloplatte, deine erste Soloplatte, Pat Metheny. Und dann hat Pat Metheny gesagt, ja, und ich habe hier so einen Kumpel in Florida, der kann auch meine Stücke alle spielen, das ist der Jaco Pastorius. Den müssen wir einfliegen und dann haben sie quasi im Anschluss an diese Gary Burton Session einfach nochmal Bright Size Live aufgenommen.
Aber hat nicht Jaco Pastorius musste die Stücke dann im Flugzeug irgendwie lernen, oder?
Kann auch sein. Ich hatte irgendwie die Story mal gelesen, dass Pat Metheny gesagt hat, irgendwie, oder mit dem habe ich schon gespielt, den kenne ich, der macht das geil. Ich weiß nicht genau. Aber auf jeden Fall, da gibt es so eine personelle Überschneidung. Auch die Idee von Manfred Eicher war, dass Gary Burton doch mal mit Chick Corea ein Album machen soll. Achtung, Space. nur Vibraphon und Klavier, ja, keine Rhythmusgruppe. Und Gary, ja, Burton war auch der Meinung, naja gut, können wir machen, auf deine Verantwortung. Glaub nicht, dass das jemand hören will. Und rausgekommen ist das Album Crystal Silence.
Auch gut, ne?
Absoluter Bestseller auch.
Auch Bestseller. Das ist halt irgendwie das Absurde, dass Eicher sich immer so komische Konzepte überlegt hat, die absolut unpopulär waren und, ja, irgendwie eigentlich aufgefasst wurden erstmal als Laden. Das können nur Ladenhüter werden und er es trotzdem hinbekommen hat. Dann ist sie auch so diese Dreier-LP Bremen-Lausanne.
Ja.
Also hat auch keiner dran geglaubt. Also, oder später gab es ein 10er-CD-Boxset, Sunbeer-Konzert.
Ja.
Irgendwie 5 Konzerte in Japan.
Das sind 6 Stunden.
Ja, ja. Genau, hat sich auch so weit verkauft. Das ist kein Ladenhüter gewesen. Sie haben damit richtig
coole Patte gemacht. Zahnbär sind 6,5 Stunden. Ich habe mal geguckt. Zum Glück hat jemand mal bei Spotify eine Playliste angelegt mit allem Keith Jarrett Solo Konzerten.
Ja.
Ich hoffe, er hat alles zusammen. Dann sind es nämlich 33 Stunden, die es da gibt. So, und wenn ich das jetzt auf Vinyls mit, sagen wir, 50 Minuten Laufzeit, 25 Minuten quetschen wir da auf jede Seite, sind das 40 Vinyls. Also man bräuchte allein 40 Vinyls, um alles, was bei, wahrscheinlich alles bei ECM ist, was Keith Jarrett allein an Solokonzerten da veröffentlicht hat,
zu veröffentlichen. Ja, er wurde ja fast auch immer mitgeschnitten, wenn er Solo gespielt hat. Hat schon damals viel Solo gespielt. Zum Beispiel auch mal in Lausanne, da wurde er nicht mitgeschnitten.
Ja.
Da ist er irgendwann aufgestanden und mitten im Konzert und hat gefragt, ob noch ein Pianist im Saal ist. Ihm falle nichts mehr ein.
Echt? Ja.
So auch so nach einer halben Stunde oder so. Einfach... Bin leer, sorry. Ist noch jemand da? Ist ein Arzt im Saal?
Der braucht das rote Licht, weil sonst fällt ihm nichts ein. Und seitdem lief immer das Tonband. Keith Jarrett darf dann auch irgendwie bei, das ist interessant, was du erzählt hast mit diesen 3 Konzepten, die der Manfred Eicher für ihn hatte, weil irgendwie relativ schnell darf dann Keith Jarrett machen, was er will. Weil zum Beispiel diese Hymns and Spheres Platte, diese Orgelplatte, die ist auch schon Mitte der 70er irgendwie.
Ja.
Also der hat dann relativ früh angefangen, auch so sein, hier so ein bisschen Klassik, bisschen...
Genau. Da müssen wir auch mal fragen, warum ist eigentlich... Keith Jarrett gilt wirklich nicht als einfacher Typ.
Nee.
Bis heute nicht.
Nee.
Und ich glaube, jeder, der ihn mal live gesehen hat, hat auch... wurde von ihm beschimpft.
Es gibt immer diese Geschichte, aber es ist auch eher so ein bisschen der spätere Keith Jarrett, der sich wirklich über jedes Kameraklicken, über jedes Husten aufregt.
Genau. Und trotzdem hat ja Manfred Eicher es geschafft, über 74 Veröffentlichungen hinweg, sich mit ihm irgendwie zu vertragen. Und wie eigentlich dieses Vertrauensverhältnis zustande kommt. Da gibt es natürlich die Theorie, dass dieses dadurch zustande kommt, durch diese Classic-Jazz-Verbindung. Also Jarrett sah sich ja schon als Grenzgänger. Ne? Der hat ja auch eine klassische Klavierausbildung, hat ja auch so, hat alles Mögliche gespielt. So. Also das am klassischen Repertoire. Und Eicher hatte ja beides auch. Hat durch seinen Hintergrund als Bassist im Berliner, bei den Berliner Philharmonikern, und als Jazzbassist und war vor der Gründung von ECM auch Produktionsassistent der Deutschen Grammophon, also dem weltweit renommiertesten Klassiklabel. Und das irgendwie haben sie sich auf dieser Ebene gefunden, dass halt beide sich so ein bisschen als so Grenzgänger zwischen den Genres irgendwie gesehen haben. Und dadurch ist irgendwie wohl viel Vertrauen irgendwie zueinander entstanden.
Ich glaube aber auch vielleicht die Ernsthaftigkeit, oder? Also so dieses... Ich finde interessant, dass Ritchie Beirach in dem Interview sagt, Ritchie Beirach eher zappeliger Typ, sage ich mal. Sieht man, merkt man auch, beschreibt sich selber so, merkt man auch im Interview. Und er sagt, Manfred Eicher hat immer gesagt, nicht mit dem Fuß aufstampfen, nicht auf dem Stuhl quietschen, das macht mir meinen Sound kaputt. Und das, da läuft man ja bei Keith Jarrett offene Türen ein, oder?
Ja.
Aber ich finde auch richtig gut, es gibt bei YouTube so ein ganzes Konzert, lustigerweise aus dem NDR-Sendesaal in Hamburg, Charlie Hayden, Paul Motion, Keith Jarrett Anfang 70er, Trio-Konzert. Und einfach, sagen wir mal, diese lebensbejahende Energie, die der Keith Jarrett an den Tag legt. Und dann wird nochmal das Saxophon rausgeholt. Und eigentlich das Klaviersolo wird beendet und sofort wird arrhythmisch mit dem Shaker da rumhantiert und so. Ich glaube, da ist auch sehr viel Musik drin, sage ich mal, glaube ich.
Man muss auch wirklich sagen, dass Keith Jarrett es auch wirklich nötig gehabt hat, einen Produzenten zu finden, der ihm auch ein bisschen Einhalt gebietet, weil genau diese Saxophoneinlagen, die waren wirklich nicht besonders, also waren keine Wonne. Und wir erinnern immer wieder gern nochmal an dieses Album seiner Folk, sein Folk-Album, was er irgendwann mal gemacht hat, wo sich wirklich der Produzent, der Soundengineer und das Label sich in Grund und Boden geschämt haben
dafür. Ja, ich habe aber auch vorhin gedacht, das ist ja ganz interessant, bei Keith Jarrett, dieses Mitgesinge, ne?
Ja.
Das muss doch jetzt mittlerweile, das wollte ich bei nächster Gelegenheit mal machen, versuchen mal mit so einem AI Voice Isolation Tool mal einfach nur die Singspur, die Vocalspur von
Keith Jarrett. Dann mache ich einen Rework draus.
Ja, raus mit Filtern.
Das ist eine gute Idee, weil er immer gesagt hat, dass er ja mitsingt, um halt auch die Wege gehen zu können, die er nicht spielt.
Ja.
Das heißt, man, wenn man jetzt mit AI die Stimme da rausholt, kann man die Wege begleiten, ja, die er mit der Stimme beschreiten wollte.
Ja, ich dachte das, aber was habe ich denn vorhin gehört? Ich habe doch vorhin irgendwas, also auch, naja, wahrscheinlich zu viele verschiedene Keith Jarrett-Sachen, aber das ist interessant, weil das ist, es ist ja auch nicht engelsgleiches Mitsingen.
Nein, es ist nicht engelsgleich, es ist eigentlich ein Bedauern darüber, dass er nicht alles spielen kann.
Ja.
Dass er nicht allen Ideen, die er hat, folgen kann. Deswegen singt er so ein paar andere, die er auch im Kopf hat, aber geht halt mit den Fingern dahin, was er für vielleicht wichtiger erachtet in dem Moment.
Ich habe auch das Gefühl, auf dem Köln-Konzert, da singt er irgendwie sehr schön und klar und macht ab und zu auch so ein Wuh!
Ja.
Und dann hört man andere Aufnahmen, da ist es dann eher so wie so ein, hat es was, auch was Diabolisches.
Ja.
Ja. Aber sehr gut. Hm. Genau, und dann macht aber wirklich Keith Jarrett, was er will bei ECM. Ich würde noch mal vielleicht noch mal gern von dir wissen, hast du denn noch andere frühe ECM-Alben? Weil für mich sehr früh, neben noch dem Bright Size Live-Album, ist das Album Return to Forever von Chick Corea.
Ach, das ist auch ECM?
Das ist nämlich auch ECM, das war mir nämlich gar nicht klar.
Das wusste ich auch nicht.
Und zwar war das so, da war ich, glaube ich, 16 und mit einem Schulfreund von mir verreist im Haus des Vaters und der hatte so eine Plattensammlung, eine, ja, 60er Jahre Plattensammlung aus seiner Jugend und da habe ich diese Platte entdeckt. Das war mir nämlich auch nicht klar, dass das eine ECM-Platte ist. Das ist eine Fusion-Platte. Wer spielt da mit? Auf jeden Fall Stanley Clark am Bass. Da gibt es da Flora Purim, singt eine Nummer. Ist ein bisschen poppig, aber auch so sphärisches Zeug und Chick Corea am Fender Rhodes. So ein, auch ein ikonisches Cover mit so einem Vogel, glaube ich, drauf.
Ja.
Ist natürlich auch ECM, ja, genau. Und das, da habe ich, das ist so eine, auch eine sehr frühe, die zweite ECM-Platte, glaube ich, die ich so bewusst wahrgenommen habe.
Ah, okay.
Ja.
Ja, ich würde, glaube ich, beim nächsten Mal noch ein paar meiner Lieblings-ECM-Platten nachtragen. Die sind oft gar nicht so alt.
Ja.
Ja. Okay. Also, genau, ich würde gerne jetzt zum Schluss kommen, genau, weil die Zeit rennt und jetzt ist die US-Wahl und so und wir, genau, müssen irgendwie wählen gehen noch. Und,
ja.
Ja. Deswegen machen wir, würde ich sagen, da nächste Woche weiter.
Genau.
Und melden uns dann mit sanften Grüßen in D-Moll.
Ciao.
Bye bye.